Wir müssen jetzt etwas weiterkommen und sollten kurz sein Studium in Uppsala uns vor Augen führen. Er wurde immatrikuliert mit einem Vermerk, dass er ein begabter Sohn des Herrn Professors sei. Das steht in den Immatrikulationsakten neben seinem Eintrag. Am 15. Juni 1699 und studierte in einer der Fakultäten in Uppsala. Also die Universität in Uppsala, die hatte 4 Fakultäten. Eine theologische Fakultät, eine juristische Fakultät, eine medizinische Fakultät und eine philosophische Fakultät. Und wer jetzt denkt, dass der Sohn des Professors mit dem schönen Vermerk Theologie studiert, der hat sich schon das erste Mal geirrt. Swedenborg hat sich entschieden für die philosophische Fakultät. Und wenn wir kurz einen Blick werfen auf die Jahrgangszahl, 1699 tritt er da ein, da ist er also 11 Jahre alt. Man darf sich da also nicht so ein Studium vorstellen, wie wir uns das heute vorstellen, wenn man an die Universität geht. Das war mehr eine Grundausbildung für Leute aus einem Elternhaus, wo man sich das leisten konnte, ging dann aber doch auch etwas, also anspruchsvolle Wege und war auch breit angelegt, das Studium, also nicht so ein, nur so ein Fachstudium, aber trotzdem, man entschied sich für eine bestimmte Fakultät. Sprachstudien gehörten dazu, Lateinisch natürlich, Griechisch, Hebräisch. Hebräisch hat er bei einem zum Christentum konvertierten Juden gelernt. Das ist dann später nochmal nicht ganz unwichtig, weil es nämlich in seinen theologischen Schriften so einige Gedanken gibt, die so christlich nicht so leicht zu verorten sind. Zum Beispiel die Vorstellung eines Homo Maximus, also dass alle Menschen, wenn sie sterben zumindest, dass sie dann eingegliedert werden in ein großes geistiges Gebilde, sodass damit auch die Idee ein Stück weit aufgegriffen ist, dass der gesamte Himmel der Leib Christi ist, in dem alle in einer menschlichen Form irgendwie organisiert sind. Und diese Idee ist im Christentum, abgesehen jetzt mal von der Vorstellung eines Leibes Christi und von der Vorstellung, dass wir im Abendmahl ja den Leib Christi zu uns nehmen und dabei nicht selber Christi Leib in unsere Natur verdauen, sondern der Leib Christi, den wir empfangen, der verwandelt uns in seine Natur, in die Natur des Leibes Christi. Also insofern sind da gewisse Ideen angelegt, dass sozusagen die Menschheit zu einem Leib gehört, aber genauer und breiter ausgeführt findet man das zum Beispiel in der jüdischen Kabbala und da diskutiert man, ob Swedenborg über den eben zum Christentum konvertierten Juden, den Johann Kemper, wie er hieß, kabbalistische Grundkenntnisse aufgenommen hat, bei dem er also nachweislich Hebräisch studierte. Er hat auch ein bisschen Naturwissenschaften, sofern die damals überhaupt schon entwickelt waren, in sich aufgenommen, etwas Mathematik. Der Philosoph Descartes, der ist am Ende seines Lebens ja nach Schweden gekommen und hat die Reise nicht überlebt, wer das weiß. Der ist dann in Schweden gestorben und hat dort also sein Grab gefunden. Aber seine Ideen haben dann doch in der Universität in Uppsala Aufnahme gefunden und so wurde dort also auch Naturwissenschaft und das neue Denken, das also vom Zweifel ausgeht, von der Trennung zwischen den greifbaren Dingen und den gedachten Dingen und so weiter, sodass da also schon in der Richtung einige Grundlagen da waren und Swedenborg hat da durchaus hineingeschnuppert. Aber im Allgemeinen muss man sich wohl vorstellen, obwohl wenig Unterlagen über seine Studienzeit erhalten geblieben sind, dass er eher eine klassisch humanistisch an antike Ideale orientierte Bildung in sich aufgenommen hat. Und dafür spräche auch seine Abschlussarbeit, die er dann 1709 vorlegte. Also er war demnach 10 Jahre an der Universität in Uppsala. Und seine Abschlussarbeit beschäftigt sich mit ausgewählten Sätzen von Philosophen, Publius Syrus Mimus, der ist weniger bekannt, und Seneca, der ist ein bisschen mehr bekannt. Und wir werden auch später in seiner Laufbahn sehen, dass die antike Bildung die alten Weisen, die alten Philosophen, Plato, Aristoteles, Seneca, den er eben erwähnt hat, aber auch die Stoa oder der Neuplatonismus und all diese Dinge, also die Weisheit der Alten spielt bei Swedenborg eigentlich sein ganzes Leben eine Rolle. Anfangs dichtet er auch sehr viel in antiker Manier. Als Seher später überrascht er seine lebenden Besucher, die also mit den Augen ihres Leibes sehen müssen, dass er sich mit unsichtbaren Gesellen unterhält, und auf Nachfrage, mit wem er sich da unterhält, sagt er, er hatte gerade ein nettes Gespräch mit Vergil, der also auch schon einige Jahrhunderte tot ist. Also er hat sozusagen als Seher dann seine Liebe zur Antike durchaus weitergepflegt, indem er dann eben nicht mehr die Werke von diesen Leuten gelesen hat, sondern indem er sie persönlich besucht und mit ihnen sich unterhalten hat. Es kamen dann allerdings auch noch ein paar christliche Berühmtheiten dazu. Mit Luther hat er gesprochen, mit Melanchthon, mit Paulus hat er gesprochen. Man kann gut verstehen, ich werde das später noch ein bisschen zeigen, dass er in der Phase seines Lebens seine Bibliothek in den fernsten Winkel seines Gutes verbannt hat. Was soll man die Bücher lesen, wenn man die Leute selber hat und sich mit denen unterhalten kann? Und in seinen theologischen Werken werden wir oftmals sehen, dass er sich auf die Weisheit der Alten beruft. Er spricht von der ältesten Kirche in seinen theologischen Werken. Damit meint er eine religiöse Schicht der Menschheitsentwicklung, die man archäologisch nicht nachweisen kann. Wenn man hier mal im Vorderasiatischen Museum, im Pergamonmuseum ist, da findet man so ein bisschen die Antike, aber die älteste Kirche, die vorsintflutliche Kirche, die findet man dort nicht. Und dann spricht Swedenborg von der alten Kirche, und die findet man. Die findet man im Pergamonmuseum beispielsweise. Die Assyrer, die Babylonier, die Ägypter findet man da nicht, die findet man im neuen Museum. Und dann eben bis in die griechische und römische Antike hinein. Und wenn er in seinen Schriften von den Alten spricht, die die Weisheit der Entsprechungslehre kannten, die wussten, dass man in Bildern und Symbolen spricht, um geistige Dinge darzustellen, dann muss man sich bloß mal die mythologischen Themen anschauen, die man eben in solchen Museen teilweise sehen kann, die Motive. Und versteht, dass hier durchaus immer noch diese antike humanistische Ausbildung nachwirkt, die Swedenborg also in seinen Kindheitstagen in der Universität Uppsala aufgenommen hat. So verbrachte Swedenborg also seine Studienzeit in Uppsala. Eins muss ich noch nachreichen, nämlich den Erik Benzelius, der Vater von Swedenborg, das hatte ich ja schon angedeutet. Der wurde, während er, sein Sohn also noch in Uppsala studierte, wurde er zum Bischof von Skara, und damit musste er natürlich seinen Wohnsitz verlegen. Also Uppsala liegt, sagen wir mal, da oben, hier liegt Stockholm, da sind wir an der Ostseeküste. Und Skara liegt also so auf halbem Wege von Stockholm nach Göteborg, auf halbem Wege in der Mitte des Landes, ein kleines Nest. Der Bischof selber wohnte in Brunsbo, ist ein paar Meter von Skara entfernt. Und da fristete also nun sein Bischofsdasein. Und Klein Emanuel wurde also zu Erik Benzelius gegeben. Der war mit einer Tochter von den Eltern Swedenborgs verheiratet. Also Swedenborg stammt von Sara Behm und Jesper Svedberg. Und Anna war eins von den neun Kindern, die dieses Ehepaar eben hatte. Und die Anna Svedberg war mit Erik Benzelius verheiratet. Der war Bibliothekar an der Universität in Uppsala und führte einen intensiven Briefwechsel mit allen möglichen Berühmtheiten in der Welt. Und Swedenborg profitierte davon dann durchaus auch, wie wir gleich sehen werden. Und dieser Erik Benzelius, der hatte für Swedenborg eine bestimmte Bedeutung. Swedenborg nennt ihn in seinen Briefen, die sich recht zahlreich erhalten haben, besonders eben der Briefwechsel Svedberg an Benzelius. Da nennt er sozusagen den etwas älteren Erik seinen zweiten Vater. Also es muss eine sehr herzliche Beziehung gewesen sein, sein erster Vater, Bischof. Und Erik Benzius, also mit warmen Worten, ich werde vielleicht den einen oder anderen Brief mal vorlesen, nennt er seinen zweiten Vater. Und der zweite Vater, der hat ihn begeistert für die Welt der neu aufbrechenden Naturwissenschaften, der neu aufbrechenden Weltbetrachtung, die sich sozusagen aus der Orthodoxie, aus der lutherischen Orthodoxie, aus der Scholastik, aus dem reinen Autoritätsdenken löste und auch für die Empirie und die damit neu entstehenden empirischen Wissenschaften allmählich vorbereitete. Und damit kommt eben ein drittes Element in Swedenborgs Leben hinein. Ich hatte gesagt, theologisches Element vom Elternhaus ihm schon in die Wiege gelegt. Bergbauelement war sowieso ein großer Wirtschaftszweig in Schweden, von den Vorfahren in die Wiege gelegt. Und als neues biografisches Element über Benzelius kommt sozusagen die Flamme der Begeisterung für dieses neue Denken, das auf Beobachtung eben auch setzt und auf die Ratio setzt und nicht nur auf die Autoritäten der Antike setzt, sondern eben auch auf die Kräfte, die mehr im Menschen verankert sind. Das ist damals noch sehr in der Wiege. Wir wissen heute, was aus diesem Ansatz erblüht ist an Wissenschaften und so weiter und am technischen Fortschritt. Aber damals ist das noch sehr am Anfang. Aber Swedenborg bekommt diesen Impuls eben durch den von ihm bewunderten Bibliothekar von Uppsala, mit der später dann noch Bischof wird. Ja, und wie das damals so üblich war, man ging nach dem Studium auf Reisen, das hat der Erik Benzelius gemacht, das hat der Jesper gemacht und das machte nun auch Svedberg, der also zu der Zeit immer noch Svedberg hieß. Und an der Stelle sollte man vielleicht erwähnen, dass die dritte wichtige Figur im Entwicklungsgang des jungen Swedenborgs, das ist dann kein geringerer als der König von Schweden, nämlich Karl XII., der die meiste Zeit seines Lebens Kriege geführt hat und die Großmachtstellung Schwedens, die eigentlich schon am Sinken war, die sozusagen noch erhalten wollte, also sich mit einer heldenhaften Pose gegen das Schrumpfen Schwedens und das Herabsinken von der Großmacht stemmte und deswegen eben andauernd Kriege führen musste. Schweden ist ja aufgestiegen zur Großmacht im Zuge der Reformation. Schweden hat die Reformation gerettet in Deutschland und hat sich auf diese Weise zur Großmacht gemausert. Das lag aber nun schon ein Jahrhundert zurück etwa. Und eigentlich war dieser Großmachtstern schon wieder am Sinken, aber natürlich die nachfolgenden Generationen erkennen die Zeichen der Zeit besser als die, die in der Zeit leben. Und Karl XII. Also stemmte sich noch dagegen, diese Position zu halten, war also andauernd auf den Schlachtfeldern Europas anzutreffen und also praktisch nie in Stockholm, wo eigentlich sein Königspalast stand. Er hat ihn als junger Mensch, hat er Stockholm verlassen, Karl XII., und ist als Leiche dann wieder angekommen in Stockholm, hat also nie wieder sein Stockholm gesehen. Und die Wege kreuzen sich langsam, nämlich zunächst mal sozusagen eher indirekt. Swedenborg will auf Bildungsreise gehen. 1709 verlässt er also seine Universität und ist also begeistert natürlich von dem, was man ihm von der neuen Welt erzählt hat, wo die Wissenschaften noch schon sehr weiter sind und will sofort aufbrechen. Hat sich ein früher Brief erhalten, kurz nach dem Studiumabschluss, wo er dem Erik Benzelius hastig schreibt, dass er noch schnell ein paar Empfehlungsschreiben von Benzelius braucht, damit ihm die Klinken geöffnet werden in der neuen Welt. Und in 14 Tagen ist er weg. Aus den 14 Tagen wurden nichts. Er musste noch ein Jahr lang nicht in Uppsala verbleiben, sondern an dem Bischofssitz seines Vaters. Also das war sozusagen auf deutschen Kaff, nicht wahr? Er hat also davon geträumt, nach London überzusetzen und muss jetzt noch ein Jahr lang im Brunsbü da im Bischofskaff verbringen. Warum muss er das machen? Weil 1709 Karl XII. Die erste wirklich katastrophale Niederlage in seinen Kriegen erleidet, nämlich die Niederlage in Poltava, die also die Wende für diesen großen nordischen Krieg der die ganze Frühzeit Swedenborgs überschattet, weil er Karl XII. Da also diese erste wirklich katastrophale Niederlage erleidet. Und das nutzen die kleinen Dänen, die heute so nett sind, wo man schön Urlaub machen kann, allerdings ein bisschen teuer, die nutzen das, um Teile von Südschweden wieder zurückzuerobern, die sie nämlich verloren hatten an den Schweden unter Karl dem XI. Und da haben sie sich jetzt erinnert, also das gehörte vor knapp 50 Jahren uns. Und der Karl der XII., der ist da also ganz weit unten. Der hat doch gerade eine Niederlage. Ob der zurückkommt, weiß man nicht. Also satteln wir mal ein paar Schiffe und machen da Südschweden unsicher und haben also die Wasserwege unsicher gemacht, und um sozusagen ihre Ländereien zurückzuerobern, also sozusagen der Aufstand der Zwerge. Und das bedeutete nun, dass also Svedberg diese unsicheren Seewege also zunächst mal überhaupt nicht wählen konnte und sich Nolens Volens da also in dem schon erwähnten Kaff zunächst mal die Zeit vertreiben musste, bis er nun endlich zu seiner Bildungsreise aufbrechen konnte. Und Swedenborg macht in diesem einem Jahr auf Wartestation etwas, was auch ein bezeichnendes Licht wirft auf den Charakter, der sich formt hier in diesem jungen Mann, der also eine wirklich bemerkenswerte Persönlichkeit wurde. Er versucht sich so viel wie möglich an handwerklichen Fähigkeiten, was nun also gerade dort in Brunsbo greifbar war, sich anzueignen. Er schreibt also stolz, dass er sich das Buchbinden aneignet. Das hat er seinem Vater zu verdanken, weil der so viel geschrieben hat, hat er gleich noch dafür gesorgt, dass in Brunsbo eine kleine Presse stand, damit das, was also Jesper schreiben, Predigten und all diese pietistischen Sachen, damit er da auch gleich eingebunden wurde. Und das hat Swedenborg sich gleich sozusagen gekrallt, um ein bisschen ins Druckgewerbe und ins Gewerbe des Buchbindens Einblicke zu gewinnen. Und natürlich, klar, was ist in so einer Bischofsstadt noch? Also mindestens eine Kirche und natürlich eine Gemeinde. Also eine Kirche war auch da. In der Kirche steht eine Orgel. Und Swedenborg bringt sich also auch das Orgelspiel bei. Er schreibt an Benzelius, das haben wir alles aus den Briefen, die er an Benzelius schreibt, der also ein paar Kilometer weiter nordöstlich ist. Swedenborg schreibt, ich habe solche Fortschritte in der Musik gemacht, sodass ich verschiedene Male die Stelle des Organisten versehen konnte. Und später wird in seinem Sommerhäuschen auf seinem Grundstück, da steht auch eine schöne kleine Orgel drin, und da hat er also bis an sein Lebensende dann diese Liebe zur Musik eigentlich nicht wieder verloren. Und die Liebe zum Schreiben, da nehme ich jetzt nicht viel vorweg, dass er die nie verloren hat und dass er also eine Menge geschrieben hat. Er war also eigentlich schon von seiner Frühzeit an ein eminent praktisch veranlagter Mensch, obwohl er vielen Menschen, die sozusagen heute seine religiösen Werke in die Hand nehmen, eher als theoretischer Mensch erscheint, als vielleicht doch etwas verstaubter Theologe, wenn man so von einer esoterischen Erwartung rangeht. Da erscheint er ja doch recht konservativ als Theologe in seinen Werken. Aber hinter diesen Werken verbirgt sich, wir werden das noch öfters sehen, ein Mensch, der eigentlich durch und durch praxisorientiert veranlagt ist. Dieser praktische Zug, der zeigt sich eben in seiner Theologie dann später, zum Beispiel in der Weise, dass er sagt, die Liebe, die Nächstenliebe, die Caritas heißt das in seinen lateinischen Schriften, die Caritas ist die Liebe zu den Nutzwirkungen. Also Caritas ist nicht sozusagen, dass man da irgendwie den Blinden über die Straße hilft oder irgendwie eine Suppenküche einrichtet, das gehört auch dazu. Aber Caritas zeigt sich eben vor allem auch nicht in diesen Ausnahmesituationen des Lebens, sondern eigentlich in den Normalsituationen des Lebens, zum Beispiel im Beruf. Nicht wahr? Der Beruf ist oder könnte sein, die öffentliche Stellung ist damit gemeint, nicht nur der Beruf, die öffentliche Stellung ist eigentlich der von Gott gegebene Ort, Nutzen zu schaffen, für andere seine Lebenskraft zur Verfügung zu stellen und sich zu überlegen, wie man die Talente, die man bekommen hat, sinnvoll und nützlich der Gesellschaft zur Verfügung stellen kann. So hat er letztlich Nächstenliebe definiert. Und darin zeigt sich eben der sehr praktische Zug Swedenborgs, der am Anfang sich eben auch darin zeigt, dass er handwerkliche Tätigkeiten versucht, sich anzueignen und die dann auch später immer wieder nutzt.